Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mittelalter, eines der kleinen Königreiche in England jener Zeit, Northumbria, wird regiert von seinem König Edwin. Und plötzlich gibt es einige Unruhe, weil ein Prediger namens Paulinus dort in der Gegend anfängt, das Evangelium zu verkündigen. Und der König weiß nicht, wie sollen wir damit umgehen, wie sollen wir darauf reagieren. Dann ruft er seine Berater zu einer Sitzung zusammen. Und auf dieser Sitzung äußert sich der Heide Tane, oder Tane hieß der wahrscheinlich, einer seiner Obersten, mit folgender Bewertung. Er sagt, das gegenwärtige Leben des Menschen, o König, mag mit etwas verglichen werden, das manchmal geschieht, wenn du mit deinen Edlen und Landvögten zur Winterszeit an der Tafel sitzest. Im offenen Herd brennt ein Feuer und wärmt das Gemach, während es draußen stürmt und schneit. Da fliegt ein Sperling zur einen Tür deines Saales herein und zur anderen wieder heraus. Nur für einen Augenblick, solange er drinnen ist, ist er von dem Wetter geschützt. Aber diese Zeit des Glücks ist gleich vorüber. Er kehrt wieder in den Wintersturm zurück, aus dem er gekommen ist, und entschwindet deinen Blicken. Solcher Art, König, ist das kurze Menschenleben. Wir wissen nicht, was ihm vorhergegangen ist, und wir sind vollends in Unkenntnis dessen, was ihm folgen wird. Wir sind nur hier für einen kurzen Augenblick und wärmen uns am schützenden Feuer. Aber wenn diese neue Lehre etwas Gewisses darüber aussagt, was kommt, so verdient sie es wahrlich, dass wir sie annehmen. Und so geschah es. Das ist die Schlüsselfrage. Die Schlüsselfrage im frühen Mittelalter genauso wie im 21. Jahrhundert. Und deshalb möchte ich an die Seite dieses Heiden Thane noch das Zitat eines der einflussreichsten zeitgenössischen Schriftsteller stellen. Nochmal daran erinnern, ich habe das vor einiger Zeit Ihnen hier schon einmal vorgetragen, von Michel Houellebecq, der in einem Gespräch mit dem Spiegel im letzten Sommer Folgendes sagte. Die Kirchen sollten sich auf die Ewigkeit konzentrieren, statt auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Jeder Schriftsteller muss etwas zum Tod zu sagen haben. Zitat Ende, Michel Houellebecq. Ähnlich wie es im 7. Jahrhundert von jenem Thane berichtet wird. Viele aber können nichts sagen. Und deshalb feiern sie heute auch nicht Ewigkeitssonntag, wie der Sonntag im Kirchenjahr heißt. In den meisten Kalendern, schauen Sie mal nach, bei Ihren Timern steht Totensonntag. Beim Totensonntag geht der Blick zurück, gegebenenfalls nach unten ins Grab. Für die Christen trägt dieser Tag aber einen anderen Namen, Ewigkeitssonntag. Das heißt, der Blick geht nach oben und nach vorn. Und ganz entscheidend, liebe Gemeinde, Christen haben nicht nur eine andere Sichtweise, sondern wir Christen leben mit einer anderen Wirklichkeit. Oder philosophisch gesprochen, der Unterschied ist nicht nur ein noetischer, sondern ein ontologischer. Wir denken nicht nur anders, wir haben nicht einfach eine etwas andere Sicht der Dinge, sondern wir haben eine andere Lebensrealität. Die entscheidende Veränderung in unserem Leben ist durch den Auferstandenen geschehen, der den Tod besiegt hat und uns hineingezogen in sein ewiges Leben. Und diese neue Wirklichkeit, diese neue ontologische Wirklichkeit gilt für die Zukunft, aber sie gilt auch bereits für die Gegenwart. Denn Jesus hat ja gesagt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Und darum ist es völlig passend, dass wir unsere Predigten zu Römer 12 heute am Ewigkeitssonntag zum Abschluss bringen. Bevor dann während der Adventszeit das Advents- und Weihnachtsthema dran sein wird. Und im Januar setzen wir dann den Römerbrief mit Römer 13 fort, mit jener berühmten Passage über das Verhältnis des Christen zum Staat. Aber heute schließen wir Römer 12 ab und es ist passend, denn hier beschreibt der Apostel einen Lebensstil, der übernatürlich ist, der bestimmt ist von der Ewigkeitsperspektive. Natürlich ist diese Perspektive diesseits des Himmels auch bei Christen immer noch gebrochen. Natürlich haben auch wir immer wieder Anlass, so zu beten, wie der begnadete Prediger Paul Humburg, das anlässlich einer Konferenz sagte: Und mit diesen Worten betete: Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Herr, bring mein Leben auf das Niveau meiner Worte. Und wir würden beten: Herr, bring unser Leben auf das Niveau unserer Stellung, unserer Gewissheit. Und wir spüren ja diese Differenz noch zwischen dem Niveau unserer Worte und dem Niveau unseres Lebens. Und es tut uns leid und es bedrückt uns auch. Und dennoch gilt, Christen versacken nicht in der Diesseitigkeit. Dennoch gilt, Christen verlieren sich eben nicht in den zeitlichen Scharmützeln um vergängliche Güter, um Geld, um Ehre, um Ansehen, um Karriere, um äußere Genüsse. Darin verlieren sich Christen nicht. Sondern unsere Blicke werden geschärft von Gott für die Ewigkeit. Und wir wollen es immer mehr lernen, mit dieser Perspektive zu leben, wie sie Paulus im 2. Korintherbrief beschreibt. 2. Korinther Kapitel 4, ab Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist die Lebensperspektive der Jünger Jesu. Sie müssen mit dieser Welt klarkommen, sie dürfen das auch genießen, was Gott ihnen schenkt, aber sie wissen, daran können wir uns nicht hängen und darum können nicht unsere Gedanken von morgens bis abends kreisen. Und wie sich dieses neue Leben nun praktisch auswirkt, das lesen wir unter anderem hier in Römer 12. Römer beschreibt, wie einer, Römer 12, nachdem er Christ geworden ist, ganz wichtig, nachdem er Christ geworden ist, sein praktisches Leben neu ordnet. Und wir hatten gesehen, dass uns Römer 12, ganz ähnlich wie Jesus in der Bergpredigt, einen übernatürlichen Lebensstil vor Augen stellt und dass dieser übernatürliche Lebensstil von Römer 12 im schroffen Gegensatz zu dem steht, was normalerweise in der Welt um uns herum üblich ist. Wir haben gesehen, Gott ordnet das Verhältnis zwischen ihm und uns persönlich neu, Verse 1 bis 2, dann unser Verhältnis zur Gemeinde, wir bekommen ein neues Verhältnis, überhaupt erstmal ein Verhältnis zur Gemeinde, Verse 3 bis 8. Wir bekommen ein neues Verhältnis zu den Mitchristen im Einzelnen, die Verse 9 bis 16. Und unser Text erweitert jetzt den Kreis und spricht von einem Verhalten gegenüber allen Menschen. Wir werden sehen, das ist auch für das Miteinander in der Gemeinde relevant, aber dieser Kreis wird hier weitergezogen. Ja, in dem Abschnitt davor ging es ganz dezidiert um unser Verhältnis zu den Mitchristen. Das hatte Paulus deutlich gemacht in den Versen 9 bis 16, dass er in Vers 10 von der Bruderliebe sprach. Seid herzlich gegeneinander. In Vers 13 war von den Heiligen die Rede, an deren wir Leben wir Anteil nehmen. Und in Vers 16 nochmal dieses Seid untereinander. Das ist immer auf das innerchristliche Miteinander bezogen. Und dann öffnet er den Kreis und hier beginnt unser Text heute mit Vers 17, und spricht jetzt von allen Menschen. Und wir wollen das lesen. Sie haben den Text vor sich nach der Schlachter 2000 Übersetzung auf Ihrem Gottesdienstzettel. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Gemeint ist der Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Herr, du weißt, wie sehr uns diese innere Haltung oftmals überfordert, solange wir auf uns und unsere eigenen Möglichkeiten und Gefühle sehen. Aber danke, dass du dieses neue, andere Leben immer mehr in uns wachsen lassen willst. Und wir bitten dich, lass auch diesen Sonntag dazu beitragen, dass das geschieht. Amen. Das ist jetzt die Leitfrage. Was bedeutet die Anwendung des ewigen Lebens auf den Umgang mit unseren Gegnern? Zunächst mal. Vers 17 setzt voraus, da ist Böses. Paulus beschönigt nichts, Paulus verharmlost nichts. Vergeltet niemand Böses mit Bösem, da muss ja irgendwas Böses sein. Aber wir sollen nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, nicht? Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das heißt, die bösen Münzen sind da und die bösen Münzen hängen zusammen mit bösen Menschen. Schon Vers 14 hat er das ja angedeutet, es gibt Menschen, die euch verfluchen und euch verfolgen. Und in Vers 20 sehen wir das nochmal ganz glasklar, es gibt Feinde, wenn nun dein Feind Hunger hat. Mir hat diese Woche ein Glaubensbruder erzählt, wie jemand, den er in seine Firma aufgenommen hat, dem eine gute Position in dieser Firma gegeben hat, schon bald gegen ihn gearbeitet hat, ihn verunglimpft hat, die Firma nach außen schlecht gemacht hat. Und obwohl er von Anfang an gewusst hatte, dass er dort in eine Firma kommt, die ganz bewusst von einem Christen mit einem christlichen Konzept geführt wird, hat er dann plötzlich sich darüber beschwert, wenn es dann eine Andacht etwa für die Mitarbeiter gab und gesagt, ich will ja nicht angepredigt werden, das halte ich nicht mehr aus. Und er hat sich ziemlich übel verhalten. Es gibt Gegner, es gibt Feinde. Das Böse ist eine Realität. Paulus diskutiert das nicht weg. Und er hat ja in Römer 1 bis 3 ausführlich beschrieben, wo das herkommt, dass der Satan die Quelle des Bösen ist, dass der Sündenfall alle Menschen infiziert hat. Und er hat gezeigt, wie aus dem Böse Sein das Böses Tun folgt. Und er hat dann auch gezeigt, dass wenn einer Christ wird, es Vergebung gibt für alle Schuld. Neues Leben. Aber auch der Christ, Römer 7, ist noch kein vollkommener Mensch. Paulus hat geschrieben von dem alten Adam und der alten Eva, die noch da sind in uns und die täglich ersäuft werden müssen, wie Luther das dann gesagt hat. Und darum können wir, was Paulus in unseren Versen schreibt und was er vor allem sagt über unser Verhältnis zu den Nichtchristen, zu denen, die uns verfolgen, darum können wir das in gewisser Weise auch auf unser Verhältnis zu Christen anwenden. Auch von Christen kann uns Böses widerfahren. Und auch wir selbst stehen in der Gefahr, Glaubensgeschwistern Böses zu tun, auch wenn wir das nicht wollen. Und deshalb brauchen wir sowohl nach innen als auch nach außen die Marschroute, die Jesus uns hier durch seinen Apostel an die Hand gibt. Das Erste, was er uns zeigt, ist der Angriff des Bösen. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, Punkt 1, der Angriff des Bösen. Vergeltet niemand Böses mit Bösen. Das ist wie eine Klammer. Vers 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Darum geht's also. Das Böse lechzt danach, sagt Vers 21, uns zu besiegen, uns unterzukriegen, uns zu überwinden. Da steht eigentlich das Wort für besiegen. Wie kann das geschehen? Es kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass wir vor dem Bösen kapitulieren. Dann hat es uns schon besiegt. Dass wir das Böse einfach wehrlos hinnehmen, dass wir uns mit dem Bösen abfinden. Dass wir, obwohl wir es könnten, sehenden Auges zulassen, dass das Böse geschieht, ohne etwas dagegen zu unternehmen. Im Kirchenkampf, während des Zweiten Weltkriegs, in der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Überfremdung der Kirche, hat Martin Niemöller einmal Folgendes gesagt, ein Pfarrer aus dem Kirchenkampf. Ein berühmtes Zitat. Als sie die Kommunisten geholt haben, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten geholt haben, habe ich nichts gesagt. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Juden geholt haben, habe ich auch nichts gesagt. Ich war ja kein Jude. Als sie mich geholt haben, war niemand mehr da, der etwas hätte sagen können. Das Böse einfach zulassen, wegducken. Und das Böse greift uns von verschiedenen Seiten an. Es greift uns an, wenn man uns zur Verleugnung unseres Glaubens zwingen will. Es greift uns an, wenn man uns dazu drängen will, das Bekenntnis zur christlichen Ethik in der Öffentlichkeit zu verschweigen. Es greift uns an, wenn wir selber zu sündigen Taten angestiftet werden, zum Verrat, zum Steuerbetrug, zur Lüge. Es greift uns an in der Gemeinde, wenn falsche Lehren eindringen. Zum Beispiel, und es greift uns persönlich an, etwa wenn uns jemand verleumdet. Der Angriff des Bösen hat viele Gesichter, verschiedene Methoden. Und Paulus verspricht nicht, dass wir uns kurzfristig immer erfolgreich dagegen wehren können. Das stellt er uns auch hier nicht ins Aussicht. Und manchmal stehen uns auch kaum Gegenmittel zur Verfügung. Also zum Beispiel gegen persönliche Verleumdung kann man sich nur sehr begrenzt wehren, weil man sie oft gar nicht mitbekommt. Allerdings, die wirkungsvollste Form des Widerstands gegen das Böse, die ist immer möglich. Und das ist Gebet. Dass wir das dem Herrn übergeben und dass wir das als Zusage auch für uns nehmen, was in 2. Mose 14, Vers 14 steht. 2. Mose 14, Vers 14, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Das ist also eine Gefahr, vom Bösen besiegt zu werden, dass wir vor dem Bösen kapitulieren. Aber dann weist Paulus noch auf eine zweite Gefahr hin. Und die ist möglicherweise noch größer. Dass wir vom Bösen besiegt werden, ohne dass wir es merken. Wodurch? Indem wir uns mit dem Bösen gemein machen und unser Denken und Verhalten selbst vom Bösen bestimmen lassen und sei es auch nur, um das Böse mit bösen Mitteln zu bekämpfen. Das Böse mit bösen Mitteln zu bekämpfen. Darum geht es hier eigentlich. Und dass wir uns da den Strukturen und Prinzipien des Bösen anpassen und unterwerfen. Wir sind dafür anfällig. Warum sind wir dafür anfällig? Weil das Böse in uns, in unserem eigenen Herzen, noch genügend Ansatzpunkte findet. Die bösen Mittel sind unserem alten Adam doch gar nicht so fremd. So ganz vertraut vieles. Und Sie kennen ja diese Redewendung, dem Gegner mit gleicher Münze zurückzahlen. Das heißt, wir lassen uns die Münze von ihm bestimmen. Mit gleicher Münze. Die Währung lassen wir uns vom Gegner vorgeben. Die Währung des Hasses, die Währung der Lüge, die Währung der Verleumdung, die Währung der Einschüchterung, die Währung des ungezügelten Zorns, die Währung des Vertragsbruchs, was auch immer. Wir lassen uns die Münze vorgeben und zahlen mit gleicher Münze zurück. Er bestimmt die Währung. Und davor warnt uns Paulus. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Rächt euch nicht selbst. Und wenn wir das nämlich tun, dann haben wir vielleicht kurzfristig unser Mütchen gekühlt. Wir haben uns kurzfristig eine schnelle Befriedigung verschafft. Wir haben einfach mal Druck abgelassen. Wir haben eine gewisse psychologische Erleichterung erfahren. Dem haben wir es jetzt mal so richtig gegeben. Aber mittel- bis langfristig zahlen wir einen hohen Preis, sagt Paulus. Wir unterwerfen uns den Methoden unserer Gegner. Wir tanzen nach der Pfeife des Bösen. Wir lassen sie die Münze bestimmen. Und wir werden, das ist Vers 21 ganz deutlich, vom Bösen letztlich überwunden. Denn wir unterwerfen uns den bösen Mitteln und bedienen uns ihrer. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Das Schlimmste ist, wir verunehren unseren Herrn mit diesem Lebensstil. Wir verunehren ihn. Und wir machen es den Menschen schwer zu erkennen, dass wir zu ihm gehören. Und die Folge ist, wir werden auch selbst nicht glücklich dabei. Es bleibt so ein schaler Nachgeschmack. Das ahnen oft sogar die Nichtchristen. Es gibt da ein schönes Beispiel dafür in dem schon inzwischen ziemlich alten Film E-Mail für dich. Da ärgert sich die Protagonistin darüber, dass es ihr oft im direkten Streit an Schlagfertigkeit mangelt. Und sie sagt, immer dann fällt mir nichts ein, wenn ich es gerade brauche. Und ihr Mailing-Partner, der ist viel schlagfertiger und der hat so seine Erfahrungen damit gemacht, was es bedeutet, anderen verbal einen auf den Deckel zu geben. Und er sagt ihr, du, das ist gar nicht so schön, wenn man das kann, hinterher bereust du es ganz schnell. Und Manfred Siebald hat das in einem Lied so ausgedrückt. Dem Kerl da vorhin, dem habe ich es gegeben, den habe ich ja ganz schön zur Schnecke gemacht. Na, das werde ich nicht noch einmal erleben, dass einer so einfach über mich lacht. Doch kaum sind die letzten Worte gesagt, noch hängt wie in Schwaden mein Ärger im Raum. Da ist es schon wieder, was in mir mich fragt. Und wieder ertrage ich die Antwort kaum. Wie wäre es, wenn Gott so wäre wie ich? Und gleich erschlüg, was ihm missfällt, wer könnte dann dem Tod entgehen? Er hätte Jesus nicht gesandt für mich, für meine Schuld und die der Welt, damit ich leben kann durch ihn. Es macht nicht froh. Und doch ist der Angriff des Bösen eine Realität. Und jedes Mal, wenn wir ihm nachgeben, verunehren wir unseren Herrn und sind ein schlechtes Vorbild für die, die auf uns sehen. Und dafür will Paulus uns bewahren. Und jetzt schauen wir genau hin. Er lehrt uns jetzt eine Doppelstrategie. Er sagt, lass dich nicht überwinden und besiege vielmehr selbst das Böse, also schütze dich und dann geh in die Offensive. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendetwas lassen sollen, sondern auch, dass wir etwas ganz gezielt tun sollen. Also Defensive und Offensive ist hier gefragt. Und damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Erstens der Angriff des Bösen, zweitens die Gegenwehr des Christen. Die Gegenwehr des Christen im Horizont der Ewigkeit. Wie gehen wir also richtig mit dem Bösen um? Wie gehen wir richtig gegen das Böse vor? Das Motto, das Paulus hier beschreibt, lautet Vormarsch statt Rückzug. Vormarsch statt Rückzug. Und dafür gibt er uns folgende praktische Anleitung. Und Sie werden sehen, es geht hier mehr um unsere innere Haltung als um einzelne Taten. Die einzelnen Taten folgen dann aus der inneren Haltung. Aber es geht eigentlich mehr um unsere innere Haltung. Und das Erste, also A, was er uns hier ans Herz legt, verzichte auf Rache. Die Gegenwehr des Christen, A, verzichte auf Rache. Er sagt im Vers 19, rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Und dann in Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Vergelten, das wäre wie du mir, so ich dir, mit gleicher Münze. Ja, aber wie ist das mit dem alttestamentlichen Prinzip? Auge um Auge, Zahn um Zahn, was ist damit? Stimmt das oder stimmt's nicht? Wie war das im Alten Testament? Das war kein Aufruf zur Rache. Das können wir vielleicht als Titel eines Westerns, Auge um Auge, dann denken wir an einen Zorro, der im Western alles rächt, was Böses geschehen ist. Das ist aber nicht gemeint, sondern es war ein humaner Grundsatz, das sogenannte Jus Talionis. Und es sollte gerade blinde Rache ausschließen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Also nicht er dir das Auge und ihm gleich den ganzen Schädel. So war das gemeint. Das sollte blinde Rache ausschließen und es sollte noch etwas verbieten, Selbstjustiz. Denn es war Teil des öffentlichen Rechts in Israel und durfte nicht einfach von Privatpersonen mal so kurzerhand aus der spontanen Erregung heraus praktiziert werden. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Jus Talionis, öffentliches Recht. Der Staat muss ja auch gegen das Böse vorgehen. Sonst gibt es Chaos. Das werden wir im Januar dann in Römer 13 studieren. Römer 13, Vers 4, da wird gesagt, der Staat, die Obrigkeit ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zum Zorngericht an dem, der das Böse tut. Der Staat muss das machen. Römer 13, Vers 4. Das ist ganz wichtig, dass der Staat auch für Recht sorgt. Sonst geht das ganze Rechtsbewusstsein der Bevölkerung auch kaputt. Es geht auch das Rechtsbewusstsein der Bevölkerung kaputt, wenn sie einfach Polizisten verprügeln, Steine werfen, Politikerautos in Brand setzen können und fast nichts geschieht. Aber der brave Bürger für die kleinste Kleinigkeit zur Rechenschaft gezogen wird. Also es muss Rechtssicherheit da sein. Und deshalb hat Luther auch deutlich zwischen Amtsperson und Privatperson unterschieden. Der Polizist, der Richter muss für Vergeltung sorgen. Weil sonst das Rechtsbewusstsein zerstört wird. Das ist Römer 13. Aber hier in Römer 12 geht es darum, wie wir als Christen unsere persönlichen Verhältnisse regeln. Und da gilt der Grundsatz, keine Vergeltung. Und das ist für alle Bereiche unseres Lebens wichtig. Auch wenn Eltern ihre Kinder in der Erziehung mal strafen müssen, dann sollte das niemals im Sinne von Vergeltung geschehen. Sondern es sollte immer die besonnene pädagogische Absicht dabei deutlich werden. Nie im Sinne von Vergeltung. Also das werde ich dir heimzahlen. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Na, warte nur. Weil du die Glasscheibe zertrümmert hast, trete ich dein Fahrrad ein. So nach dem Motto. Verzicht auf Rache. In allen Bereichen. Vergelten, das ist diese Erleichterung für mich selbst vielleicht kurzfristig. Und rächen, das zielt so mehr auf die Konsequenz für den anderen. Die gezielte Bestrafung. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Warum ist Rache süß, wie das Sprichwort sagt? Warum ist Schadenfreude oft die schönste Freude? Manche behaupten sogar die reinste Freude. Tja, wegen unserer Eitelkeit, wegen unserer Selbstbezogenheit, wegen unserer Neigung, unseren alten Adam zu streicheln. Deswegen mögen wir das so sehr. Hans Dannenbaum hat geschrieben, die niederen Triebe meiner Gehässigkeit, meines altadamitischen Wesens wollen sich austoben. Und doch merke ich als Christ sehr schnell, wenn ich dem weltlichen, argen Menschen auf dieser Ebene begegne, also dem Nichtchristen, ist er mir überlegen. Denn so gemein wie die Welt will ich doch nicht sein. Und so bodenlos frech wie die Welt kann ich als Christ auch nicht mehr werden. Dann lassen wir es doch lieber gleich bleiben. Paulus zeigt, das Böse zu rächen ist nicht Teil unseres geistlichen Kampfes gegen das Böse. Wir sind nicht Gottes Zorros. Wir sind als Christen nicht Gottes Zorros. Wir sind nicht Gottes Rächer. Ganz wichtig. Verzichte auf Rache. Stattdessen B. Versuche, den anderen zurechtzubringen. Das wird hier ganz, ganz praktisch geschildert. B, versuche, den anderen zurechtzubringen. Vers 17 bis 18, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Versucht, ihn zurechtzubringen. Vers 20 nochmal, wenn nun dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Versuch, ihm zu helfen. Versuch, ihn zurechtzubringen. Mit Geduld. Und es gibt hier zwei verschiedene Übersetzungen für den zweiten Teil von Vers 17. Das muss ich Ihnen kurz erklären. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Es kann auch übersetzt werden mit seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. So ist es in der Luther-Übersetzung. Also tut jedem Gutes. Es kann aber auch heißen, und das ist hier fast wahrscheinlicher, was in den Augen aller Menschen gut ist. Das heißt nicht, richtet euch nach dem Standard der allgemeinen Meinung. Sondern es heißt, tut das, was in den Augen aller Menschen gut ist. Die Ungläubigen sollen erkennen, dass ihr ihnen etwas Gutes tun wollt. Das ist hier gemeint. Letztlich gemeint. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist, dass sie erkennen, dass ihr es gut mit ihnen meint. Darum soll es gehen. Dass sie erkennen, dass ihr ihnen was Gutes tun wollt. Darauf seid bedacht, darum bemüht euch. Und wenn der andere Not hat, wenn der andere Bedarf hat, vielleicht ist das ja gerade eine Chance zur Versöhnung. Wenn du zu dem Nachbarn, der dich immer angepflaumt hat oder der versucht hat, dir die Polizei auf den Hals zu hetzen und du merkst, er ist krank. Und vielleicht ist das ja gerade die Gelegenheit. Er hat Not und du gehst hin und sagst, kann ich Ihnen irgendwas helfen? Kann ich Ihnen eine Teller Suppe bringen? Kann ich für Sie irgendeinen Einkauf übernehmen? Das ist gemeint. Und er wird sehen, dass das etwas Gutes ist, was Sie ihm tun sollen. Und er wird fragen, warum macht er das? Also, das meint Paulus hier. Nicht vergelten, sondern versuche, den anderen zurechtzubringen. Und eine solche Haltung kommt nicht aus dem Bauch, wie wir sagen, nicht automatisch, sondern Paulus sagt, seid darauf bedacht. Das heißt, ihr müsst das bewusst tun. Das wird nicht von selbst kommen. Auch wenn du Christ bist, wird das nicht von selbst kommen. Das ergibt sich nicht mal so, dass du so den Hang dazu hast. Dazu hat Paulus sich selbst gut genug gekannt, sondern willentlich mit unserem Denken. Seid darauf bewacht. Wie denke ich? Was erstrebe ich für den anderen? Darum geht's. Da will jemand zum Beispiel mich um einen Teil meines Erbes betrügen. Und was wäre vergelten hier? Ich trickse ihn auch aus. Was der kann, kann ich schon lange, sage ich mir. Aber das wäre nicht zurechtbringen. Zurechtbringen heißt, ich gebe auch nicht einfach nach. Ich schmeiße ihm auch nicht einfach den anderen Rest des Erbes auch noch hinterher. Das ist nicht gemeint. Sondern ich suche den Ausgleich. Ich suche die Verständigung. Ich suche die gütliche Lösung. Ich lasse die Hand immer noch ausgestreckt. Das ist gemeint. Zurechtbringen. Da schreibe ich vielleicht jemandem einen Versöhnungsbrief, mit dem ich mich schon lange versöhnen wollte. Und was kommt zurück? Eine feindselige Antwort. Noch einen draufgesetzt. Nochmal nachgetreten. Und vergelten wäre jetzt, ich setze einen groben Keil auf einen groben Klotz und schreibe nun meinerseits mit bester, spitzer Giftzunge und mache ihn mal so richtig fertig. Nach dem Motto, wenn du einen bösen Brief schreiben kannst, das kann ich schon lange. Oder aber, was will Paulus, was will Gott? Ich versuche es nochmal. Ich versuche das falsche Verhalten des anderen ruhig aufzudecken, aber lasse die Hand ausgestreckt. Also wer den anderen zurechtbringen will, wird versuchen, Streit und Hickhack so weit wie möglich zu vermeiden. Er wird auch versuchen, nicht schlecht über den anderen zu reden, so wenn es irgend geht. Und Paulus ist natürlich kein Schwärmer. Paulus weiß, wie schwer uns das fällt. Und deswegen fügt er auch hinzu, eine doppelte Einschränkung. Er sagt in Vers 18, ist es möglich und so viel an euch liegt. So viel an euch liegt. Tragt ihr euren Teil dazu, weil ihr könnt den anderen nicht zwingen. Und das weiß sogar schon Friedrich Schiller in seinem Wilhelm Tell. Da sagt er, es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Es wird meistens zitiert als, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Aber das Originalzitat ist, es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Was Paulus hier will, ist nicht Appeasement um jeden Preis. Ist nicht, dass ich mich einfach anpasse, dass ich gegen meine Überzeugung handle. Hauptsache Ruhe, Hauptsache kein Konflikt. Das ist nicht gemeint. Sondern soweit es ohne Sünde möglich ist, soweit es ohne Verleugnung der Wahrheit möglich ist, versucht mit jedem weitestgehend in Frieden zu leben. Und so kannst du den Kampf gegen das Böse erfolgversprechend aufnehmen, mit dieser Haltung. A, verzichte auf Rache. B, versuche den anderen zurechtzubringen. Und dann das letzte, C. Und das ist so befreiend. Liebe Leute, das ist so befreiend. Verlass dich auf Gottes Eingreifen. Verlass dich auf Gottes Eingreifen. Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, nämlich dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, Zitat aus 5. Mose 32, Vers 35. Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also das ist C, verlass dich auf Gottes Eingreifen. Das ist eine aktive Handlung, gebt Raum dem Zorn Gottes. Vers 19 sagt, du kannst völlig ruhig bleiben, du kannst völlig gelassen bleiben. Du bist geliebt, hier steht Geliebte, ist doch kein Zufall. Du bist geliebt von deinem Schöpfer, du bist geliebt von dem König aller Könige. Was kann dir der Hass von so ein paar Menschen antun? Was kann er dir wirklich antun? Nichts. Du bist geliebt. Und der Gott, der dich liebt, der sorgt schon für dein Recht. Überlass ihm doch den Kampf um deine Ehre. Klar, wenn bestimmte Dinge richtig gestellt werden müssen, Lügen aufgeklärt müssen, sag das, versuch das nüchtern klarzustellen, damit auch die Leute um dich herum nicht übermäßig irritiert werden. Aber kämpfe nicht mit Verbissenheit um deine Ehre, um dein Recht, um deinen Ruf. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt dem Raum, Raum dem Zorn Gottes und pfuscht Gott nicht ins Handwerk. Schau, Gott weiß, welche Strafe angemessen ist und Gott wird zu seiner Zeit handeln. Aber das ist nicht deine Aufgabe, das ist Gottes Aufgabe. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal sorgt Gott schon zeitnah und sichtbar und spektakulär für die Rehabilitierung seiner Kinder. Es gibt einen sehr interessanten Lebensbericht von Erich Schnepel, dem Prediger, wie er im Ersten Weltkrieg beim Militär war und dort versucht hat, ein Zeuge für Christus zu sein. Und dann beschreibt er einmal folgende Begebenheit, wo er das genauso erfahren hat. Er sagt, wir kamen von Verdun, wir waren eine Einsatzdivision und wurden immer mal hier, mal dorthin geworfen und bekamen einige Tage Ruhe und wurden für den nächsten Einsatz vorbereitet. Und es drängte mich in der Ruhezeit, meinen Kameraden von Jesus zu sagen. Sie sollten mich in der Ewigkeit vor Gott nicht verklagen, dass ich ihnen das Beste verschwiegen hätte. Und dann erbittet er von seinem Bataillonskommandeur die Erlaubnis, abends nach Dienstschluss Vorträge zu halten für seine Kameraden. Und das wird öffentlich angekündigt, er darf das. Und tatsächlich kommen abends viele Offiziere, Unteroffiziere, Mannschaften und er kann ihnen das Evangelium sagen. Und sagt, ich war sehr froh über den Abend. Aber 2 Tage später hatte ich meine Strafversetzung. Irgendwelche Kameraden im Offizierkorps waren von dem Abend offenbar im Gewissen getroffen gewesen. Sie hatten dem Bataillonskommandeur berichtet, ein ganz schiefes Bild erzeugt. Und er hat nun meine Strafversetzung bewirkt. Ich war ein junger Christ ohne Erfahrung. Ich kochte vor Wut. Ich wollte den Beschwerdeweg bis zu den höchsten Stellen gehen. Aber als ich mich bei meinem Bataillonskommandeur abmeldete, wagte ich zu fragen, wie ich denn diese Versetzung zu verstehen habe. Da ging ein schreckliches Donnerwetter auf mich herunter. Es folgten Gerüchte. Der Empfang beim neuen Bataillon war nicht gerade angenehm. Aber Gott hat es gut gemeint. Ich verstand mich mit dem neuen Kompanieführer ausgezeichnet. Und dann haben sie wieder einen schweren Einsatz gehabt und er hat sich in diesem Einsatz besonders bewährt und besonders gut und besonnen reagiert. Und dann hat er ein Verdienstkreuz bekommen. Und er sagt, zu dem Feldgottesdienst, nachdem es mir überreicht wurde, war auch mein alter Bataillonskommandeur befohlen, um mir im Namen des Regiments zu gratulieren. Das war unser erstes Wiedersehen seit der Strafversetzung. Der neue Regimentskommandeur wusste nicht, was vor kurzem geschehen war. Aber mit süß-saurer Miene begrüßte mich mein alter Kommandeur. Ich staunte über diese merkwürdige Führung. Und allmählich begriff ich das Wort aus 1. Petrus 2,23. Christus schalt nicht, da er gescholten war. Er drohte nicht, da er litt. Er stellt es aber dem anheim, der Recht richtet. Hier hat Gott sehr schnell für diese Rehabilitierung seines treuen Zeugen gesorgt. Gott macht es manchmal so, aber nicht immer. Manchmal dauert es für unser Empfinden sehr lange, bis Gott dem Bösen endlich ein Stoppschild setzt. Bis Gott endlich dem Bösen das Maul verstopft. Aber unsere Aufgabe ist es, Gott zu vertrauen. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Er hat seine Zeit. Er ist immer gerecht. Seine Mühlen malen langsam, malen aber trefflich fein. Und unsere Aufgabe ist es nicht, den anderen zu bestrafen. Das ist niemals unsere Aufgabe, unseren Feind zu bestrafen. Unabhängig von dem, was, wie gesagt, der Richter und der Polizist tun müssen. Unsere Aufgabe ist es, wenn irgend möglich, ihn zurechtzubringen. Und wenn er sich sträubt, können wir immer noch für ihn beten. Also das ist unsere Gegenwehr gegen den Angriff des Bösen. A, verzichte auf Rache. B, versuche den anderen zurechtzubringen. Und C, verlass dich auf Gottes Eingreifen. Das ist etwas Aktives. Gebt Raum dem Zorn Gottes. Das ist auch anstrengend, dem Zorn Gottes Raum zu geben. Aber es hat eine große Verheißung. Und dann fragen wir am Ende, was bringt's? Gott sagt, deine Gegenwehr wird eine interessante Wirkung haben. Und das ist unser letzter kurzer Punkt zum Abschluss. Drittens, der Sieg über das Böse. Erstens, der Angriff des Bösen. Zweitens, die Gegenwehr des Christen. Und drittens, der Sieg über das Böse. Und das ist Vers 21. Da ist das Schlüsselwort Sieger besiegen. Es kann nur einen Sieger geben. Und die Frage ist, wer besiegt hier wen? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde du deinerseits das Böse durch das Gute. Nur einer kann gewinnen. Darum geht es hier. Nur einer kann gewinnen. Und Paulus sagt, du, das Böse kann uns persönlich nicht bestimmen. Es kann nicht unser Herz bestimmen, unser Handeln bestimmen. Der Herr ist der Sieger. Darum lass dich nicht besiegen. Und dann beschreibt er zum Schluss diesen Sieg mit einem geheimnisvollen Bild. Dieses Bild ist übrigens auch in unseren Sprachschatz übergegangen. Paulus sagt, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Ein ganz bekanntes Sprichwort nach dem Motto, jetzt haben sie aber feurige Kohlen auf mein Haupt gesammelt, ich war so böse zu ihnen und sie haben so viel Gutes für mich getan. Was ist hier gemeint? Es gibt 2 Möglichkeiten, diesen Satz zu deuten. Die eine Möglichkeit ist, dass man feurige Kohlen versteht als ein Bild für Gottes Gericht, für sein nahes Urteil. Ja, Feuer, Kohle, Gottes bedrohende Nähe, Gericht. Das heißt, wenn du dem Gegner hilfst und wenn er trotzdem bösartig bleibt, wird er sich, je mehr du ihm hilfst, umso mehr schuldig machen und dann erst recht unter dem Feuer Gottes Gerichts stehen. Wenn du ihm Gutes tust und er nicht umkehrt, wird sein Urteil umso härter ausfallen. Also die Kohlen als Bild für das Gericht Gottes ist eine Möglichkeit. Vom Zusammenhang her denke ich aber, dass das Zweite die Sache noch besser trifft. Was ist der Zusammenhang? Wir sollen dem Bösen ja möglichst helfen, zurechtzukommen. Und darum scheint mir diese zweite Deutung näher zu liegen. Die feurigen Kohlen sind nämlich auch ein Zeichen, nicht für Gottes Gericht, sondern für Scham und für Reue. In Ägypten gab es einen alten Brauch, der war dem Paulus offensichtlich bekannt. Wenn jemand öffentlich Zerknirschung demonstrieren wollte, war eine interessante Anregung, dann trug er auf seinem Haupt eine Schale mit brennenden Kohlen. Und dann lief er so durch die Öffentlichkeit, Schale auf dem Haupt mit brennenden Kohlen, als Symbol für seine brennende Scham. Und Paulus sagt, feurige Kohlen auf dem Haupt sammeln, das kann heißen, ist ein Symbol für Scham und Reue. Wenn du deinem Feind Gutes tust und versuchst, ihm möglicherweise in seiner Not zu helfen, wenn er Hunger hat, bringst ihm was. Und nicht mit gleicher Münze zurückzahlst. Was kann dann geschehen? Dass du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammelst, dass er sich für seine Bösartigkeit schämt. Dass er anfängt, darüber nachzudenken, Mensch, ich bin so mies zu dem gewesen. Und wie hat er jetzt reagiert? Und dass er über diese Scham, über diese heilsame Scham und Reue den Weg zur Umkehr findet. Ich denke, das ist die wahrscheinlichere Deutung hier. Da hat ein Mann seine Frau immer wieder betrogen, geärgert, nachts spät zurückgekommen, in der Kneipe versackt. Und dann kommt er eines Abends wieder, nachdem sie schon einiges getankt haben, jetzt werden wir mal nach Hause kommen. Sie kommen lärmend in die Wohnung. Die Frau, schon müde, war wahrscheinlich schon geschlafen, steht auf, kleidet sich an und fängt an, den Männern Kaffee zu kochen. Stellt ihnen Kekse auf den Tisch und bewirtet sie und sagt kein böses Wort zu ihrem Mann. Die anderen Männer sind ja wie erschlagen. Und einer fragt sie dann, ja, warum machen Sie das? Und sie antwortet sinngemäß, ja, wissen Sie, mein Mann mit seiner Gottlosigkeit, der hat sowieso eine schlimme Zukunft vor sich. Und wenn ich bedenke, was den in der Ewigkeit erwartet, dann will ich wenigstens versuchen, ihm die Zeit, die er hier noch hat, so angenehm wie möglich zu gestalten. Das hat ihn sehr bewegt. Und nach allem, was ich weiß, hat es ihn zur Umkehr geführt. Das ist feurige Kohlen auf dem Haupt sammeln. Genau das. Böses mit Gutem vergelten. Und Gott in seiner Gnade kann es schenken, dass eine Scham ausgelöst wird, eine Reue, die zur Umkehr führt. Sollten wir das nicht noch viel öfter so versuchen? Wir haben keine Garantie, natürlich nicht. Manche Übeltäter sind so schamlos, dass die feurigen Kohlen auf dem Haupt nicht mal merken. Das gibt's natürlich auch. Und wir sammeln Kohle um Kohle und der sagt, auch, wie schön kühl ist es hier auf meinem Kopf. Das kann auch passieren. Aber das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Ja, unsere Aufgabe ist es, die feurigen Kohlen zu sammeln auf dem Haupte und dann unseren Gegner in die Hände Jesu zu befehlen. Und wenn der Herr Gnade gibt, dann wird er zur Einsicht kommen. Und so oder so wird unser Herr am Ende den Sieg über das Böse schenken. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben gesehen, wie wir als Christen mit diesem übernatürlichen Lebensstil unsere Gegner nicht bekämpfen, sondern überführen sollen. Der Angriff des Bösen ist eindeutig, aber dann die Gegenwehr des Christen. Verzichte auf Rache, versuche den anderen zurechtzubringen und verlass dich auf Gottes Eingreifen. Und Gott will den Sieg über das Böse schenken. Feurige Kohlen auf dem Haupt des Missetäters, Einsicht, Umkehr, Versöhnung. Und natürlich fragen wir immer wieder, wenn wir das so hören, woher kommt die Kraft für diesen Lebensstil? Und das bringt uns immer wieder zurück zu Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte. Geliebte von Jesus. Schaut mal, das ist doch kein Zufall, dass ausgerechnet da, wo Paulus über die Rache spricht, dass er uns ausgerechnet da als Geliebte anredet. Bedenkt doch, ihr seid geliebt, was das heißt. Bedenkt doch, er hat an seinem Kreuz längst den großen Sieg über das Böse errungen. Und wodurch hat euer Herr den Sieg über das Böse errungen? Dadurch, dass er alles gegeben hat. Und Leute, Jesus versteht uns doch, wenn wir angegriffen werden. Er weiß doch, was es heißt, bekämpft zu werden, verleumdet zu werden, ungerecht behandelt zu werden. Er weiß das doch. Aber ihn hat es noch viel mehr gekostet als uns. Er hat so viel von seinen Feinden einstecken müssen, um uns zu retten und um auch für diese Feinde zu sterben. Und Petrus fasst das nochmal zusammen. 1. Petrus 2. Da sagt er über Jesus ab Vers 22. Lesen Sie dieses Kapitel unbedingt nochmal. 1. Petrus 2, Vers 22. Über Jesus, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde nun abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Jesus ist den Weg, der Herr Jesus ist ihm bis zum Ende gegangen. Und weil der Herr Jesus das getan hat, weil er die Strafe getragen hat für unsere Schuld, die uns sonst in die Hölle geworfen hätte. Darum feiern wir heute nicht Totensonntag, sondern Ewigkeitssonntag. Und wir dürfen wissen, er hat die Wolkendecke wirklich aufgerissen. Er hat den Weg zum Himmel frei gemacht. Er hat die Tür weit, weit, weit geöffnet. Und er hat uns unendlich viel mehr gebracht als nur einen neuen Lebensstil. Er hat uns das ewige Leben gebracht. Und darum, liebe Leute, ist es das Wichtigste an diesem Ewigkeitssonntag, dass du dein Verhältnis zu Jesus klärst. Das ist das Wichtigste. Dass du klärst, ob du diesem Herrn aller Herren bereits gehörst. Dass du klärst, ob du ewiges Leben hast oder auf dem Weg in die ewige Verdammnis bist. Dass du klärst, ob du dich vor diesem Herrn, der für dich am Kreuz starb, gebeugt hast. Ob du zugegeben hast, wie sehr du seine Vergebung brauchst. Ob du diesen Schritt wirklich gegangen bist und gesagt hast, Herr, mein Leben gehört dir. Mit all meinen eigenen Risiken und Nebenwirkungen. Aber es soll dir gehören, denn nur du kannst es retten. Und bitte vergib mir alles und schenke mir das ewige Leben. Das ist das Entscheidende. Das ist auch das Wichtigste, was Sie an diesem Ewigkeitssonntag wissen müssen. Und wenn das der Fall ist, dann können Sie ganz getrost in die Zukunft hineinmarschieren. Und selbst wenn es auf die Zielgerade geht, kann Ihnen dann nichts mehr passieren. Es mag manches noch schwer werden, uns ans Herz greifen. Aber der Herr wird uns nie mehr loslassen. Und es ist so wunderbar, wie John Wesley das erfahren hat. Der ja in seinem Leben dem Herrn gedient hat, der vieles erlebt hat. Und dann kamen die letzten Stunden. Und ein Zeuge berichtet es so. Am Dienstag konnte man den sterbenden Wesley kaum mehr verstehen, obwohl er wiederholt zu reden versuchte. Und endlich rief er mit Aufbietung aller Kräfte, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Und indem er seine Hand erhob und wie zum Zeichen des Sieges in der Luft schwenkte, rief er abermals mit durchdringender Stimme, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Und lasst uns diesen Satz auch mitnehmen in die neue Woche. Das ist das Beste, dass er mit uns ist, dass er unser Leben führt. Und das macht alles anders. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.